Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo.
Herausforderungen für Medien. Verpasster Fortschritt, Vertrauensverlust, Umgang mit Verschwörungsideologien.
Aber auch ein optimistischer Ausblick für die Zukunft der Medien.
Darüber reden wir in unserer heutigen Medienkritik mit dem Internetvordenker Sascha Lobo.
Denn ihm erteilen wir in dieser, unserer an dieser Stelle letzten Stunde was mit Medien, das letzte Wort.
Die erste Meinung
kommt heute von der Journalistinnen- und Journalistenunion in Verdi, dem Deutschen Journalistenverband, dem Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger, dem Verband Deutscher Sportjournalisten und dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Herr Pähler, da bringen wir aber nochmal alle unter, ne?
Mhm.
Denn es geht um die aktuelle Planung auch in der neuen Bundesliga-Saison. Ab September wegen der Corona-Pandemie erst einmal weiterhin nur Geisterspiele. Und deswegen fordern die Interessensverbände in einem gemeinsamen Appell, mehr Berichterstatterinnen und Berichterstatter in die Stadien zu schicken. Zitat: Im Sinne des Publikums, das vorerst wohl auch weiterhin selbst nicht anwesend sein kann und auf die Berichterstattung angewiesen ist, brauchen wir möglichst vielfältige Perspektiven auf die Spiele. Das Festhalten am Status quo hätte weitere dramatische Konsequenzen für die wirtschaftliche Lage der freien Sportfotografen und Fotografinnen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, wenn das mal kein, ja, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe-Argument ist, Win-Win sozusagen. Und wer kann da schon dagegen sein? Denn erst recht, wenn das Argument von einem so derart ja, vielfältigen Bündnis von Medienverbänden getragen wird, die ja quasi in seltener Eintracht mal für dieselbe Sache streiten. Aber auch mal etwas weniger euphorisch betrachtet, denke ich, dass die Deutsche Fußballliga und vor allem dann ja auch die verantwortliche Politik gut daran täten, dieser Forderung nachzukommen. Klar, vorausgesetzt, es gibt ein entsprechend abgenicktes Hygienekonzept. Für diejenigen, die als freie Sportfotografen ihr Geld verdienen, wäre es jedenfalls eine erste Verbesserung. Ein bisschen Licht so am Ende des Tunnels und eine der wenigen Möglichkeiten in der aktuellen Pandemiesituation, wenn auch weiterhin mit Einschränkungen, überhaupt ihre eigentliche Berufstätigkeit auszuüben. Das hat positive finanzielle Aspekte für die, ist aber auch, glaube ich, eine Frage von Selbstwirksamkeit. Auch wenn dann ja mit den Zuschauern natürlich irgendwie doch die attraktive Kulisse fehlt. Und die Zuschauer selbst, ja, für Millionen Dauerkartenbesitzer ist ein solcher Schritt sicher noch nicht wirklich zufriedenstellend, denn die wollen ja nur eins, wieder in der Kurve stehen und ihrer Mannschaft zujubeln. Trotzdem wäre es sicher ein Signal an alle Fußballfans in Deutschland im Sinne von, auch wenn ihr noch nicht wieder ins Stadion dürft, ihr seid uns nicht egal.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das kritische Medienmagazin.
Der Druck kommt für viele Medien von allen Seiten. Auf der einen Seite haben wir die Digitalisierung und den Medienwandel, die sorgen für wirtschaftlichen Druck. Die sich auf der anderen Seite immer stärker polarisierende Gesellschaft steigert die gesellschaftlichen Anforderungen an den Journalismus. Wo stehen Medien jetzt im Jahr 2020? Welche Rolle haben sie inzwischen eingenommen? Und wo werden die Medien ihren Aufgaben noch nicht so ganz gerecht?
Heute ist unsere letzte Ausgabe hier bei Deutschlandfunk Nova und wir dachten uns, klären wir diese Fragen doch einfach ein für alle Mal. Und das machen wir, indem wir als unseren letzten Interviewgast den Internetvordenker Sascha Lobo zur Medienkritik einladen und ihm das letzte Wort erteilen.
744.796 Follower hat er auf Twitter. Seit 2011 schreibt er seine Mensch-Maschine-Kolumne bei Spiegel Online wöchentlich, gibt seit 2017 den Debatten-Podcast heraus und sein neues Buch heißt Realitätsschock.
Da geht es darum, was passiert, wenn die Welt aus den Fugen gerät. Und kurz vor der Sendung hat Daniel mit ihm gesprochen und mal nachgehört, wie wir damit umgehen können, wenn wir das Gefühl haben, dass die Medienwelt aus den Fugen gerät.
Hallo Sascha Lobo.
Hallo Daniel Fiene.
In einem Jahr, da ist ja Bundestagswahl und ich habe mal ein bisschen geschaut, vor der letzten Bundestagswahl 2017, da hast du dich schon mit der Stimmung zwischen Lügenpresse, Trump, Fake News und Vertrauensverlust in den Medien beschäftigt und geschrieben, Zitat, für viele Menschen sind Medien unglaubwürdig, wenn nicht gar die Hauptschuldigen am Übel dieser Welt. Das stimmt zwar nicht, aber die Medienhäuser tragen eine Mitverantwortung und müssen sich ändern. Wie hat sich das Verhältnis zwischen Medien und dem Publikum seitdem verändert?
Seit 2017 habe ich als positiven Punkt, dass sehr viele Redaktionen gemerkt haben, speziell auch in Deutschland gemerkt haben, dass sie auch sich selbst weiterentwickeln müssen. Das war zwar vorher auch schon von allen gesagt worden, aber das war, glaube ich, nicht in der kompletten Tiefe auch angekommen in den Köpfen. Und als negativer Punkt ist, dass diese Entwicklung leider nicht vermochte, obwohl sie spürbar war in den Medienhäusern, nicht vermochte, den Graben zuzuschütten. Der ist aus meiner Wahrnehmung sogar weiter aufgerissen. Wir haben heute Phänomene wie QAnon oder wir haben Phänomene wie die ganzen Anti-Corona-Demos, die Corona-Leugner, wo teilweise, Zitat, die Medien als Hauptschuldige der gesamten Missstände der Welt bezeichnet werden. Das heißt, leider ist da etwas aus dem Ruder gelaufen, was 2017 schon erkennbar war. Das hat sich weiter aufgespreizt. Und auch wenn die Medien, die redaktionellen Medien in Deutschland angefangen haben zu reagieren, ist das, glaube ich, noch alles andere als das Rezept, mit dem wir das versuchen können, in den Griff zu bekommen.
Auch gerade die beiden Phänomene, die du beschrieben hast, QAnon oder auch die Anti-Corona-Maßnahmen-Proteste, glaubst du, dass vor allen Dingen viele Medienmacherinnen und Medienmacher schon komplett verstanden haben, was da eigentlich passiert, was da für ein gesellschaftliches Phänomen vonstatten geht?
Aus meiner Sicht ist das schon deswegen sehr unwahrscheinlich, weil ich nicht glaube, dass irgendjemand komplett verstanden hat, was da vor sich geht, inklusive mir natürlich, das möchte ich nochmal hervorheben. Ich selbst verfolge das zwar ziemlich eng und habe das Privileg, dazu arbeiten zu können, auch zu diesen ganzen Phänomenen und Metaphänomenen, aber ich würde mir nie anmaßen zu sagen, ich habe das komplett verstanden. Wir erkennen erst die Umrisse davon, was zum Beispiel soziale Medienöffentlichkeiten für eine Wirkmacht in manchen Köpfen, in manchen Gruppen entfalten. Und ich glaube, das hängt sehr eng damit zusammen, was da gerade passiert. Dieses ganze große Feld der alternativen Medien, das gibt es technologisch seit weit über 10 Jahren in diesen verschiedenen Ausprägungen. Und jetzt entfaltet es eine Wirkung, die größer ist, als man das, sagen wir mal, 2010 gedacht hätte. Nicht nur, dass soziale Medien eine Parallelrealität erlauben herzustellen, das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, sondern dass sie teilweise als Antidot gegen eine redaktionelle Medienlandschaft gesehen werden, bloß eben im genau umgekehrten Sinn. Da sind Menschen, die noch die größten Phantasmen genau dann glauben, wenn sie gerade nicht von redaktionellen Medien kommen, sondern von irgendwelchen kleinen, in Anführungszeichen, alternativen Medien.
Hast du da Lösungsansätze, was man machen könnte, um vielleicht diesen Graben wieder ein Stück weit zuzuschütten oder eine Brücke zu bauen?
Ich weiß gar nicht, ob die Lösung ist, diesen Graben zuzuschütten. Ich glaube, ein Teil der Lösung, der erste Schritt der Lösung, wäre überhaupt erstmal eine Analyse dieser verschiedenen Gegenwartsphänomene, die ein bisschen mutiger ist als das bisherige. Was ich nämlich gerade von klassischen redaktionellen Medien in den letzten Jahren häufiger gehört habe, ist so Zitate von Umfragen, wo dann gesagt wird, so schlimm ist es nicht. 67,8% der Leute glauben laut ZDF, ARD, Online-Monitoring-Studie immer noch, dass die Medien ganz vertrauen. Und das sind halt aus meiner Sicht häufig Selbstberuhigungsmaßnahmen. Das ist total nachvollziehbar und verständlich, weil wir alle uns gruseln vor diesen Phänomenen. Aber ich glaube, erstmal eine realistische Bestandsaufnahme, dass nämlich eine unfassbar große Zahl von Menschen ein Vertrauen verloren hat, nicht nur in Medien, sondern in viele Institutionen und dass deshalb auch die Medien quasi als Botschafter der Welt bis ins eigene Wohnzimmer geschlagen werden, statt der Welt. Die Welt ist böse, die Welt ist schlecht und der Überbringer der Botschaft, nämlich die klassischen redaktionellen Medien, werden dafür verantwortlich gemacht. Das zu durchsteigen, das zu verstehen und darauf zu reagieren, da glaube ich, braucht man eine Vielzahl von Rezepten und ich habe jetzt leider kein Generalrezept vorrätig.
Vielleicht hat es ja auch schon was mit der Programmgestaltung oder wie Inhalte dann auch tatsächlich umgesetzt werden zu tun. Was oder wovon würdest du dir in der Medienlandschaft weniger wünschen und was würdest du dir vielleicht mehr wünschen?
Es geht zum Glück überhaupt nicht darum, was ich mir wünsche. Ich bin ein sehr textbasierter Mediennutzer. Deswegen würde ich sagen, ich möchte überall dauernd immer Text haben. Und ich weiß nicht, ob das im Sinne von so vielen Leuten ist. Was ich aber glaube, ist, dass sich eine bestimmte Haltung verändern muss. Wir haben zum Beispiel dieses große Thema der Transparenz. Und Transparenz ist etwas, wo das Internet eine eigene Forderungslandschaft aufgestellt hat. Dinge werden für selbstverständlich gehalten, die früher nicht selbstverständlich waren. Was bedeutet das konkret? Das Internet ist eine Art Transparenzmaschine und verändert die Erwartung der Menschen. Das heißt, ich sehe, okay, da schreibt jemand über die CDU, über die SPD, aber ich weiß gar nichts über diese Person. Dann fange ich an zu googeln und merke, huch, Das ist ja ein Journalist, der ist SPD-Mitglied. Ha, das hätte ich aber gerne gewusst, wenn ich diesen Artikel lese. Das ist jetzt ein kleines Detailbeispiel. Aber diese Form von Transparenz, die im Internet für selbstverständlich gehalten wird, die ist in vielen Medienhäusern noch immer nicht angekommen. Dass man sehr deutlich zeigt, wer spricht, aus welcher Perspektive, mit welchem Hintergrund und auch so ein bisschen die Einordnung der eigenen politischen Position. Und das ist nur der Anfang von dem, was, glaube ich, diese Transparenzmaschine Internet mit sich bringt. Und da gibt es dann neben Transparenz noch eine ganze Reihe von anderen Forderungen, die durch das Internet größer und stärker wird. Man könnte zum Beispiel noch die Möglichkeit zum eigenen Quellenstudium mitbringen. Es ist noch immer nicht selbstverständlich, dass man seine Quellen verlinkt und offenlegt und nachvollziehbar macht. Man könnte zum Beispiel versuchen, eine Gabe des Netzes, nämlich die Echtzeitberichterstattung, auf ein anderes Level zu heben, dass es nicht nur atemlose Ticker sind, sondern dass man versucht, nachzuvollziehen und selbst quasi als Primus inter pares, als erster Publikum, als erster Mensch im Publikum vor diesen Geschehnissen der Welt zu stehen und nicht ständig zu behaupten, wir sind ganz vorne mit dabei und können alles erklären in dem Moment, wo es geschieht. Und das sind so Mechanismen, von denen ich glaube, die könnten vom Netz in die Redaktionen sehr viel deutlicher hineingetragen werden.
Du hast ja auch gerade schon beschrieben, dass viele Techniken, der sich Alternativmedien bedienen, schon seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten im Netz existieren, jetzt aber gerade ihre volle Wirkung entfalten. Was machen sie vielleicht besser, in Anführungszeichen, im Vergleich zu klassischen Medien, was dann halt zu diesem Wirkungsgrad führt?
Da fällt mir vor allem eine Sache ein, die aus meiner Sicht sehr viele redaktionelle Medien entweder noch nicht in vollem Umfang durchdrungen haben oder sogar ablehnen. Beides ist mir schon begegnet. Meiner Meinung nach ist heute ein Medium, ein redaktionelles Medium, nicht mehr denkbar ohne eigene Community. Und mit eigene Community meine ich auch wirklich den vollen Umfang dieses Begriffs Community. Nicht, dass man halt so ein paar Usernames im Forum anbietet und irgendwie ein paar Kommentare mal zwischendurch freischaltet. Was ich eigentlich meine, ist, dass Medien, also gerade Nachrichtenmedien, eigentlich von einer Community aus gedacht werden sollten, nämlich radikal publikumsfixiert. Und das heißt nicht, dass man denen nach dem Mund redet. Das wollen die meisten Menschen sogar noch nicht mal. Es gibt Leute, die das wollen, aber ich glaube, das ist nicht der Durchschnitt. Ich halte den Durchschnitt für etwas weiter oben angesiedelt vom Verständnis her, als viele Leute das befürchten. Aber ich sehe eben, dass eine Vielzahl von Community-Mechanismen, die theoretisch möglich wären, heute in Medienhäusern entweder nicht angewendet werden oder so ein bisschen unter ferner Liefen firmieren. Das ist nicht so wichtig. Das Wichtige sind die Edelfedern, die da total tolle Sachen schreiben. Ich glaube daran, dass Medienhäuser eigentlich Communities sein müssten, und zwar Communities mit einer eigenen nachrichtlich aufgestellten Marke, die produktseitig anhand von ständiger Echtzeitdatenauswertung experimentieren, was bei der Community am besten und am wirksamsten funktioniert. Und mit funktionieren meine ich durchaus journalistisch funktioniert.
Das stimmt. Ich glaube, wenn ich da mal so ein bisschen drüber nachdenke, wenn man Communities in unserer Gesellschaft dann identifiziert, berichten lieber Medien über sie statt für sie.
Na, es ist ja noch viel krasser, wenn man sich die großen Erfolgsstories, und zwar auch die schwierigen und die schlimmen und die, sagen wir mal, politisch radikalen Erfolgsstories anschaut in den letzten 10 Jahren, manchmal reichen schon die letzten 5 Jahre, dann sind das mediale Geschichten von Communities. Wenn wir uns sowas anschauen wie Breitbart, was für sehr viel Aufmerksamkeit und Aufruhr gesorgt hat und mit dazu beigetragen hat, dass Donald Trump in den Vereinigten Staaten gewählt werden konnte, dann ist das ein ziemlich eindeutiges Community-Instrument. Das ist nicht nur eine Nachrichtenplattform, sondern das ist eigentlich eine Community, die eine Art eigene Redaktion auf den Leib geschnitten bekommen hat, anhand von Datenauswertungen, anhand von Einschätzungen, anhand von einzelnen herausgehobenen Figuren, die ganz eng verknüpft waren mit ihren Communities. Und das kann man weiter durchdeklinieren. Dafür gibt es auch in Deutschland Beispiele, dafür gibt es auch sehr viel größere und dunklere Beispiele. Das schon erwähnte QAnon ist tatsächlich eine Art Community, die im Minutentakt neue Medien hervorbringt, die jeweils unfassbar erfolgreich sein können. Vor ein paar Tagen Tagen hat Facebook mehrere Millionen Profile gelöscht und die dazugehörigen Zehntausenden Gruppen, die alle mit QAnon, zumindest dieser Verschwörungstheorie, in einigem Kontakt standen. Ich glaube, daraus kann man, auch wenn das dark ist und auch wenn das schwierig ist, etwas lernen, nämlich die Macht der Verbindung aus Community und redaktionellem Medium.
Das wird ja auch wirklich unübersichtlicher, wenn man sich mal anschaut, auch welche Rolle jetzt viel stärker Messenger spielen. Nehmen wir mal Telegram an, im Positiven wie im Negativen. Das Thema Dark Social macht es ja auch da wirklich, ist noch schwieriger, tatsächlich auch einen Überblick über die komplette Medienlandschaft zu haben, beziehungsweise den kann man ja eigentlich heute gar nicht mehr bekommen.
Ja, also man muss dazu sagen, Dark Social ist ein Begriff, den Alexis Madrigal 2012 in die Welt gesetzt hat, um so ein bisschen die Messenger-Welt abzubilden, weil er festgestellt hat, dass ganz viele Links zu seinen Artikeln von zum Beispiel WhatsApp ausgegangen sind, wo man gar nicht richtig nachvollziehen kann, wo kam denn auf einmal dieser Traffic her? Der Begriff Dark Social muss inzwischen sehr viel größer aufgespreizt werden. Ich benutze den zwar auch noch, aber ich glaube, das ist gar nicht so hilfreich. Grundsätzlich geht es hier um Community-Mechanismen. Und ob die das dann in dem nominellen Dark Social-Teil machen, also in irgendeinem Messenger, von dem noch nie jemand gehört hat, oder in einer verborgenen Facebook-Gruppe oder in einer nur halb verborgenen Facebook-Gruppe oder auf einem privaten Twitter-Profil, das ist dann am Ende gar nicht mehr so wichtig. Es geht hier um Grundmechanismen, zum Beispiel der Weiterempfehlung, was ein ganz zentrales Kriterium für Communities ist. Wer empfiehlt wem, wann, was, in welcher Konstellation? Und das zu bedienen und das sehr viel stärker auch inhaltlich auszurichten und nicht nur technologisch, das halte ich für eine sehr wesentliche Aufgabe von Medienhäusern. In der Community, mit der Community entlang diese medialen Produkte auszugestalten. Das sagen ganz viele, dass sie es tun. Ich erlebe aber nicht, dass ich da auch eine messbare Wirkung jeden Tag sehe.
Was mit Medien? Das funkende Medienmagazin.
Wir hören weiter in die Medienkritik von Sascha Lobo. Er ist heute unser Gast, mit dem wir uns kurz vor der Sendung verabredet hatten. Da hat Daniel ihn auch auf die Internetplattform angesprochen. Google und Facebook bestimmen den digitalen Werbemarkt. Das Verhältnis zu Medien ist oft angespannt. Auf der einen Seite gibt es den Reiz der Reichweite, auf der anderen Seite ein schiefes Abhängigkeitsverhältnis. Wir wollten deswegen von ihm wissen, was kommt in der Diskussion über dieses Spannungsverhältnis oft zu kurz?
Oft zu kurz kommt aus meiner Sicht, dass diese Plattformen zwar durchaus bis in die Bösartigkeit hinein operieren. Das kann man nicht anders sagen. Manches von diesen Plattformen ist auch unfair und bösartig, aber dass sie trotzdem auch einige sehr vorteilhafte Funktionen mit sich bringen. Dass Google und Facebook durchaus, also gerade diese beiden, aber auch andere Plattformen, dass die durchaus einen gigantischen Mehrwert bereitstellen. Und zwar zunächst mehr erstmal gesellschaftlich. Ich möchte das gar nicht schönreden, ich möchte bloß differenzieren und eben nicht dieses ewige Feindschaftsgetöse mit weiter unterstützen. Wir sehen, wie krass Google und auch wie krass Facebook in vielen Bereichen funktioniert und dass dahinter knallharte und sehr unfaire Entscheidungen stehen. Marktmachtausnutzung als Stichwort, zum Beispiel was Werbung angeht, auch zum Beispiel was die Instrumentarien angeht, mit denen man das auswertet. Aber ich sehe eben auch, dass diese Plattformen eine Funktion für die Gesellschaft haben können, die eine sehr positive ist, von der man lernen kann. Und das kommt mir häufig zu kurz. Und es kommt mir deswegen zu kurz, weil ich darin eine mediale Chance sehe, nicht diese Plattformen zu loben, sondern bestimmte Eigenschaften der Plattformen für sich zu nutzen, auch wenn Google und Facebook das natürlich im Verlauf der Zeit immer schwieriger gemacht haben.
Wir haben jetzt ja das Jahr 2020 und viele Verlage scheinen sich mit dem Netz, dem Medienwandel und der Digitalisierung immer noch nicht wirklich angefreundet zu haben. Was machen viele Verlage falsch?
Ich glaube, das kann man gar nicht mehr so generalisieren, weil die Verlage in den letzten Jahren schon ziemlich große Fortschritte gemacht haben. Es ist nicht so, dass da gar niemand irgendwas verstanden hat, wie sagen wir mal vor 10 oder 15 Jahren konnte man das noch als Internetperson behaupten. Niemand hat irgendwas verstanden außer mir. Ich glaube, dass inzwischen relativ viele Leute sehr viel verstanden haben, aber da gibt es ein ganz grundsätzliches strukturelles Problem bei digitalen Anwendungen, beim Netz. Die digitale Welt entwickelt sich so schnell weiter, dass es sehr schwierig ist, in den klassischen Unternehmenstakten darauf richtig zu reagieren. Da sind die Unternehmensstrukturen, und zwar nicht nur von Medienhäusern, sondern von fast allen Unternehmen, zumindest in Deutschland, so auf Effizienz und Effektivität und Gründlichkeit gebürstet, dass ihnen diese hohe Geschwindigkeit alles andere als leicht fällt. Und ich glaube, das ist eins der Grundprobleme, dass die deutsche Medienlandschaft zwar wirklich eine Vielzahl von Leuten inzwischen hat, die sich auskennen und die gute Sachen machen, dass aber die Apparate dahinter noch nicht auf dieses hohe Tempo, auf diese schnellen Wechsel, auf diese sehr radikale Fixierung auf Datenauswertung und Strategieneuausrichtung gepolt ist. Und da würde ich sagen, das brauchen wir viel stärker. Es wird häufig von datengetrieben geredet, aber was faktisch dann der Fall ist, ist, dass man irgendwie ein Instrument kauft und denkt, okay, jetzt die nächsten 3 Jahre spuckt das uns die Daten aus, anhand der wir dann irgendwie schönere Artikel schreiben oder mehr geklickte Videos machen oder was auch immer. Ich glaube, das muss viel tiefer in die strategischen Entscheidungen eingebaut werden. Und das wiederum, diese Datengetriebenheit, die ist sehr, sehr schwierig zu vereinbaren mit so ganz klassischen deutschen institutionellen, redaktionellen Apparaten.
Ich meine, vielleicht das, was du gerade gesagt hast, das gilt wahrscheinlich nicht nur für Verlage, sondern auch grundsätzlich für Medien. Aber lass uns dann auch noch mal kurz auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen. Der steht ja auch so unter Druck. Zumindest kann man auch feststellen, dass er sich sehr gerne mit sich selber auch beschäftigt.
Ja, wie die meisten Leute.
Wie könnte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Leben einfacher machen?
Das ist eine sehr große Frage. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, glaube ich, den kann man gar nicht so in einen einzigen großen Topf werfen. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich häufig mit verschiedenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkhäusern zusammenarbeite, auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich habe mit dem ZDF Neo zum Beispiel ein paar Filme gedreht. Ich bin regelmäßig in allen möglichen Sendungen unterwegs und da bestehen auch teilweise sehr, kollegiale Verhältnisse. Das erklärt vielleicht so ein bisschen, wir hängen mit den öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich zwischen zwei Welten. Und die eine ist eine politische Rechtfertigungswelt, wo absurde Forderungen von privaten Verlegern kommen, die einfach komplett anachronistisch daherkommen. Sowas wie Depublikation, das halte ich für einen kompletten Unfug, der heutzutage einfach nur gar nichts bringt und nur noch so eine atavistische Quatschforderung von privaten Verlegern darstellt. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich ziemlich schwierig für viele öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten genau zu greifen, was ist eigentlich das, was junge Menschen als Inhalt wirklich auch anzieht. Ich glaube, dass es ein gigantischer Aufwand ist, in Strukturen von öffentlich-rechtlichen Sendern und Rundfunkanstalten die Bedürfnisse einer hochvernetzten Millennial-Jugend einzubauen. Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, aber da wäre für mich das größte Potenzial, dass man ganz viele von den Strukturen beiseite räumt und erstmal eine sehr offene Fläche schafft, auf der dann diese Bedürfnisse solcher jungen Menschen überhaupt adressiert werden können.
Was stimmt dich optimistisch für die Zukunft der Medien?
Ich möchte sehr gern optimistisch sein. Das ist der Hauptgrund, warum ich optimistisch bin. Für die Zukunft der Medien stimmt mich positiv, dass so wahnsinnig viele Leute gemerkt haben, in bestimmten Situationen ist ein öffentlich-rechtlicher, verlässlicher Informationsfundus, eine Basis an Informationen, auf die man sich verlassen kann, absolut essentiell. Ich meine, das Beispiel ist ausgelutscht, aber es ist deswegen ausgelutscht, weil es so groß und so gut und so wichtig ist. Aber wie wäre Deutschland aufgestellt gewesen ohne den Drosten-Podcast vom NDR? Ich meine, das ist eine derartige Referenz, die so viele Leute beruhigt hat. Und wenn es nur über Bande, über Zitate in Artikeln waren. Und das ist nur eine ganz klassische öffentlich-rechtliche Anwendung, genau dann da zu sein, wenn man gebraucht wird und das Format anbieten zu können, was die Leute ganz offensichtlich selbst auch für sich in ihren Tag einbauen konnten. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Punkt, wo man sehen kann, okay, in diese Richtung kann es gehen. Da braucht man eine Geschwindigkeit, da braucht man eigene Formate, da braucht man eigene Weiterentwicklung. Ich glaube, das, so abgelutscht das Beispiel ist, so richtig ist es auch.
Heute ist ja unsere letzte Was-mit-Medien-Ausgabe bei Deutschlandfunk Nova. Auch wenn wir als eigener Podcast weitermachen, ist das sozusagen die letzte lineare Ausgabe. Und da soll dir das letzte Wort gehören. Was ist dein Appell an Medienmacherinnen und Medienmacher?
Mein Appell an Medienmacherinnen und Medienmacher ist in erster Linie, sich viel intensiver um die Community zu kümmern. Und zwar auch dann, wenn es schmerzhaft ist. Und zwar besonders, wenn es schmerzhaft ist. Ich glaube nämlich, dass ganz viel von dem, was man eigentlich tun müsste, bereits aus den Reaktionen des Publikums herauslesbar ist. Und ich glaube, dass sehr häufig ein großes, intensives, inszeniertes Austauschevent, egal ob digital oder vor Ort, mehr sagt darüber, was eigentlich notwendig ist, als ein 180-seitiges Strategiepapier von einer sehr teuren Unternehmensberatung. Stärker zuzuhören ist zwar ein völliger abgelutschter, auch hier wieder abgelutschter Begriff, aber nur deswegen, weil die Art des Zuhörens aus meiner Sicht so oft falsch verstanden wird. In den Austausch gehen ist besser als zuhören. In den Austausch gehen heißt nämlich nicht nur zuhören, sondern dann auch selbst darauf reagieren und wieder eine Reaktion darauf bekommen und wieder darauf reagieren und zurück und hin und her einen klassischen Dialog führen. Und das auf einer Ebene, die, glaube ich, den Namen Community verdient, wäre meine Empfehlung für Journalistinnen und Journalisten, für Medienhäuser insgesamt.
Sagt der Internetvordenker bei Deutschlandfunk Nova.
Und Herr Perler, wir haben noch Besuch bekommen jetzt in unserer letzten Sendung.
Dürfen wir das? Dürfen wir. Wir haben Besuch. Wir gucken mal nach links, hinter die Spuckschutzscheibe. Da hören wir ihn schon lachen.
Dennis Horn ist da.
Ja, guten Abend.
Hallo.
Das ist toll, dass du auch noch dazugekommen bist, weil wir haben ja zusammen seit 2012 an dieser Stelle wirklich viele Stunden verbracht und haben was mit Medien gemacht. Und wir haben uns zum Abschied gedacht, so wir kommen unserem Bildungsauftrag nach.
Absolut. Definitiv.
Und bereiten euch vor, wenn ihr das nächste Mal auf einer Medienparty seid, damit ihr auch mit den passenden Smalltalk-Themen glänzen könnt und weiterhelfen könnt. Deswegen gibt es jetzt nochmal zum Abschied eine XXL-Ausgabe von Was mit Köpfen. Haben wir das eigentlich, wie funktioniert das jetzt eigentlich zu dritt? Kann man das spielen?
Geht das überhaupt, ist die Frage.
Also ich bin ja gleichzeitig so ein bisschen als Schiedsrichter gekommen, als ich Bildungsauftrag gehört habe, war ich innerhalb von anderthalb Stunden hier.
Ja. Und sehr gut, trotz Gewitter und vollen Autobahnen.
Es funktioniert zu dritt folgendermaßen. Wir werden jeweils... Also nacheinander,
nicht
unsere,
gleichzeitig.
Also nicht gleichzeitig wie sonst, sondern nacheinander jeweils alle drei Fragen stellen.
Ja.
Okay. Die beiden anderen dürfen antworten und ich habe einen Zettel und notiere die Punkte mit.
Es besteht die Gefahr, dass wir das mit den Punkten nicht ganz hinbekommen. Das heißt,
das Ding ist, das besteht bei euch ja auch zu zweit schon immer.
Ja.
Diese Gefahr. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass das jetzt auch chaotisch wird.
Also wenn ihr zu Hause und vielleicht auch gerade bei Twitter haben wir schon ganz viele nette Tweets von euch gesehen. Herzlichen Dank schon mal dafür. Wenn ihr mitprotokolliert wollt, das wäre uns eine große Hilfe. Wir gucken da rein und da könnt ihr auch im Zweifel entscheiden, wenn wir uns nicht ganz entscheiden können. Seid ihr bereit?
Bestimmt. Och, bestimmt, ja. Wie immer. Ja, ne? Ja.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ha! So bereit, wie man halt sein kann.
Aber Perler, möchtest du mit deinen Fragen anfangen?
Soll ich mit meinen Fragen anfangen?
Ja, gerne.
Na gut, dann mache ich das. Dann schaue ich mal gerade, wo ich die habe. Dennis hat ja vorhin gesagt, ich habe sogar Fragen, die haben irgendwie eine Logik.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, ich frage euch halt mal nach Medienorten. Das war das Einzige, was ich aus meinen Fragen, die ich vorher natürlich schon hatte, noch als Logik erkannt habe.
Medienorte?
Okay. Medienorte. Und zwar habe ich gesehen, dass man ja heute schön die Gehaltslisten der ARD-Intendanten durchscrollen konnte.
Absolut,
ja. Ganz oben, hier gar nicht weit von uns, auch Medienort, Bestverdiener, Tom Buro, Köln.
Ja, 395.000 Euro im Jahr. Ist das die Frage? Nein, wir sind ja Orte.
Das ist nicht die Frage. Ich will fragen nach Orten und ich möchte von euch wissen, aus welchem Ort der oder die Intendantin kommt, die am wenigsten verdient.
Saarbrücken.
Machen wir eigentlich, wer schneller ist?
Ja,
ich würde jetzt einfach mal mit Berlin und Potsdam gegenhalten.
Okay, das ist ganz gut, weil ihr seid nah dran, beide.
Ach, beide ist.
Aber Dennis ist tatsächlich näher dran. Also Thomas Kleist aus Saarbrücken ist wirklich der Schlechtverdienste mit 250, also schlecht in Anführungszeichen, mit 245.000 Euro. Und Patricia Schlesinger ist die Drittschlechtverdienste mit 271.000. Radio Bremen-Intendantin Yvette Gerner wäre noch dazwischen gewesen.
Guck an. Ne?
Also Saarbrücken, der
Punkt
kannst du dir machen, ja.
Mhm. Also der Schnellste. Das
heißt ja jetzt, Tom Buro verdient wie viel mal mehr als das Saarland?
Fast, keine Ahnung.
Zwei Fußballfelder.
Egal. Wenn man das in großen Scheinen nebeneinander ausbreitet, ist das so.
Also sehr schön. Ein Punkt für Dennis Horn, ich freue mich.
Achso, ich muss weitermachen. Ich bleibe bei Orten, weil es geht ja gerade auch darum, dass TikTok sich so ein bisschen überlegen muss, wie es sich eigentlich in der Welt so positioniert, um auch noch irgendwie formal, juristisch, politisch überhaupt klarzukommen.
Frankfurt.
Und, ja, du kennst... Das wäre die Antwort auf die... Ach egal, das wäre die Antwort gewesen, ja. Also ich wollte fragen, welche deutsche Stadt sich tatsächlich gerade um den Europa-Hauptsitz von TikTok
Aber Frankfurt und TikTok, das passt doch so überhaupt nicht zusammen. Das ist so die Stadt, die mir am wenigsten in Europa einfängt. Wenn du mir jetzt fragen willst, Daniel, welche Stadt würdest du mit TikTok assoziieren?
Ja, Berlin. Da ist ja auch aktuell sozusagen schon eine Dépendance.
Aber ich glaube, das ist doch einfach nur der Versuch, da irgendwie mit Berlin und Hamburg gleichzuziehen und Frankfurt mal irgendwie, oder?
Ja, bestimmt. Die haben ja nur so Banken und so, das ist langweilig. Von daher, naja. Achso, ich habe noch eine dritte Frage und die geht darum. Ich habe gelesen, dass Nikolaus Blome, ne, neuen...
Phoenix.
Bonn. Also Phoenix, meinst du Phoenix, Arizona?
Ich meine den Fernsehsender Phoenix mit Sitz in... Ist der eigentlich in Bonn?
Ja, langer Graben. Ja.
Also, ich sag's mal so. Ja. Du hast ja schon geantwortet, es ist falsch. Dennis hat jetzt sozusagen noch die Chance.
Ja, du musst aber die Frage jetzt
die Frage ist, er war früher ja tätig für die Bild in Berlin.
Ja.
Dann ist er aktuell noch auch Kolumnist für den Spiegel in Hamburg. Und jetzt wird er aber Ressortleiter Politik und Gesellschaft tatsächlich bei einem Fernsehsender oder einer, ja, hauptsächlich im Fernsehen und TV-Bereich tätigen Mediengruppe.
RTL Köln.
Das ist richtig.
Ja.
Habe ich Mediengruppe, war das schon zu viel Hinweis, habe ich gerade so gedacht.
Es ist ja total idiotisch. Natürlich, der geht ja zur RTL, der geht ja von Phoenix weg. Ich weiß auch nicht, was
ich habe gerade das Interview in Medias Res mit Tanit Koch zu den neuen Ressorts gehört. Ja, und dann war bei
genau,
mir
da war das drin.
Ping. Ja, wer macht als nächstes?
Okay. Hast gerade 3 Punkte gemacht?
Ja.
Ich finde, Herr Perler, Dennis, du kannst jetzt mal deine Fragen stellen.
Ja.
Okay, jetzt muss ich aufpassen.
Herr Perler und ich...
Es geht um Geschwindigkeit, ne?
Ja.
Ich werde dich mit dem Desinfektionsmittel lahmlegen.
Das Überthema lautet Abschiede.
Ach Gottchen.
Oh nein.
Ja, komm, aber das.
Ich habe mich noch gar nicht vorbereitet. Das war ja schon vor 3 Wochen vorbereitet.
Ich zitiere euch eine Abschiedsrede oder aus einer Abschiedsrede und ihr sagt mir, wer sie gehalten hat.
Okay. Mhm.
Wenn ich jetzt ganz einfach aus dem Scheinwerferlicht verschwinden würde, muss ich ehrlich sagen, hätte ich ein Problem und Sie hoffentlich auch.
Thomas Gottschalk.
Ja. Ich lese sie noch zu Ende vor.
Gerne.
Deswegen komme ich bald wieder. In diesem Sinne, herzlichen Dank, gute Nacht, es war eine tolle Zeit. Auf Wiedersehen. total irritiert, als du gerade Thomas Gottschalk gesagt hast, weil ich so dachte, ist ja gar kein Ort.
Aber ich habe...
Also Pähler. Nächste Frage.
Ja.
Der Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks ist im Juni in den Ruhestand verabschiedet worden. Mhm. Mit einem Überraschungsständchen der BR Klangkörper im Innenhof des Münchner Funkhauses. Da ist genug Abstand. Und sie haben ein Streichquartett gespielt von Josef Haydn. Mhm. Dann den Gospel-Song Free at Last. Finde ich super. Und dann Time to Say Goodbye.
Ja, na klar.
Super. Wer war bis Juni der Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks? Das ist schon so obere Führungsriege.
Ich habe heute mal gelesen, was die verdienen. Ja. Meiner Recherche um die Gehälter. Ich weiß es nicht.
Mhm. Ich weiß es auch nicht.
Martin Wagner.
Muss man das wissen? Wenn man vielleicht irgendwo anders nochmal...
Weil diese Frage von mir kommt, ich sage ja.
Martin Wagner.
Und so. es gibt ja auch viele Martin Wagners in der deutschen Hörfunkgeschichte. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mal mehr.
Wir haben in diesem Jahr Abschiede auch online. Ihr merkt, ich gehe auch die Mediengattungen durch.
Ja,
das fühlt sich hier einfach so. Online schon Abschiede begleitet. Und zwar von Bento. Und also junges Angebot des Spiegel. Damit wird es im Herbst vorbei sein. Außerdem von Z, dem jungen Angebot der Zeit, das dort online als Ressort eingegliedert wird. Die sind beide 2015 gegründet worden.
Ja.
War das Jahr. Und in diesem Jahr 2015 ist noch ein weiteres junges Verlagsangebot entstanden. Welches?
Die Frage habe ich Daniel letztens schon mal gestellt. Etwas anders, aber das kam drin vor.
Oh Mist, ich habe gerade Twitter gelesen. Ich habe die Frage verpasst.
Hast du gar nicht mal zugehört? Nee, Moment, dann werde ich mich mal zurück.
Dann rate du einfach.
Warte mal, du hast gerade schon, du hast Z und Bento hast du gesagt.
Genau,
ne?
Und dann ist 2015 noch ein drittes entstanden.
Ja, und zwar das von der Bild.
Bisschen gefühlt im Windschatten und man hat da nicht so viel davon gehört und so, aber es gibt sie heute noch. Also da habe ich jetzt nichts von einem ausgehört. Ja.
Wenn ich jetzt die Frage bekomme,
ist das sind eigentlich alle draußen, nur einer nicht. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht.
Daniel, du?
Worum geht's?
um Windschatten.
Windschatten.
Upsala. Keine Ahnung.
Orange by Handelsblatt.
Ah.
Ja.
Das fiel ja sogar auch bei uns, das stimmt. Aber haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen.
Ja.
Ich halte mal fest, Horn 3, Pähler 1, Fiene 0.
Das heißt, ich kann noch gewinnen. Das ist die Hauptsache.
Gut, dass ich jetzt die Fragen stelle.
Ja.
Viel was verloren. Das können wir festhalten.
Ich habe jetzt überlegt, so, ich meine, kann jetzt ja sein, wenn wir gleich noch zur Aftershow-Party gehen, dass da halt irgendwie so an den weißen Stehtischen da so Medienprominenz rumsteht. Ne? Ja. Mhm. Da sage ich so, also, hey, cool, da ist Tommy Krappweiß. Wer ist Tommy Krappweiß?
Tommy Krappweiß war bei RTL Samstagnacht, hat Bernd das Brot erfunden, macht jetzt irgendwas Neues, von dem ich es aber nicht weiß, aber ich glaube, das reicht aus, oder?
Punkt für dich. Ja. Bernd das Brot hätte total gereicht, weil meine Überkategorie ist heiße Schnitten.
Ah.
In dieser Kategorie habe ich nämlich die Frage. Wir haben ja jetzt bald eine Wiederauflage bei RTL 2. Piep kommt zurück.
Ja, aber ich habe es gelesen.
Und zwar damals ja Verona Feldbusch, heute
ist
Verona
natürlich jetzt
Poth,
nicht.
Nadja Nadel Abdel Farag hat moderiert. Und ich möchte von euch wissen, zu welchem Jubiläum kommt Piep jetzt zurück?
Ah, zum 25-Jährigen.
Hätte ich jetzt auch gesagt, aber du hast es vor mir gesagt, aber du kannst eh nicht mehr gewinnen, deswegen ist mir egal.
Das ist dir gar nicht
egal.
Ein Punkt
für dich, Herr Pähler.
Ja! Yeah.
Ach, sehr schön. So, dann meine nächste Frage. Da, ich habe erstmal hier so noch ein bisschen geguckt, was kann man hier kann man noch Schönes nehmen? Und da habe ich mal einen Blick auf die Fernsehquoten tatsächlich geworfen. Und ich möchte von euch wissen, gestern bei der Fernsehzielgruppe möchte ich gerne, nenne ich euch vier Sendungen. Und ich bitte euch, sie in der Reihenfolge zu sortieren.
Bitte? Jetzt habe ich gerade noch nichts zu hören.
Nee, mach mal drei Sendungen. Ja?
Ja.
Ich möchte gerne drei Sendungen von euch haben. Und ich hätte gerne von euch, und ich sage sie euch nach der Uhrzeit, wann sie begonnen haben. Und ihr sagt mir, sortiert mir sie nach der Uhrzeit, nach der meisten
Uhrzeit, wann sie zu Ende gegangen sind.
Was? Die Frage habe ich noch nicht mal verstanden. Obwohl ich aktiv zuhöre.
Wie die meisten Zuschauer tatsächlich dann auch am Ende dann zugeschaut haben, nämlich in der Zielgruppe der 14 bis 49.
Also die absolute Zahl der Zuschauer.
Richtig. Mhm. 19.37 Uhr, gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20 Uhr Tagesschau und 20.15 Uhr, Aktzeichen XY ungelöst. Und so viel kann ich euch verraten, das ist schon das Top 3 dieser Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen. Und jeder darf sie einmal für euch sortieren und dann gibt es eventuell einen Punkt oder auch nicht.
Ja. Also wir dürfen beide antworten, es wird beides gewertet.
Ja. Verändert er in der letzten Frage die Regeln.
Ich finde es super schwer. Ist mir egal, ich habe gewonnen. Tagesschau auf Platz 1, sage ich, GZSZ auf Platz 2 und Aktenzeichen XY auf Platz 3.
So, okay. Dann sage ich natürlich was anderes, weil es macht gar keinen Sinn, was das Gleiche zu sagen. Und dann kann ich, deswegen sage ich, ob es Sinn macht oder nicht, auf Platz 1 Aktenzeichen XY.
Ja.
Auf Platz 2 die Tagesschau und auf Platz 3 GZSZ.
Gar nicht so schlecht. Also was, ihr sagt, hättet es beide zusammen, wäre es richtig gut gewesen. Aber was ihr beide gesagt habt, ist nicht ganz richtig. Auf Platz 1 die Tagesschau, auf Platz 2 Aktenzeichen XY und auf Platz 3 GZSZ. Ich glaube, Dennis Horn, das was hast du dir auch höher gewünscht, oder? So ein bisschen. So.
Den Sieg oder
ich hab gedacht, dass die mehr GZSZ Zuschauer haben. Ich habe gedacht, das wäre sozusagen ein bisschen noch eine Finte, weil man ja natürlich denkt, dass die Tagesschau auf Platz 1 ist.
War sie aber ja auch. Ja.
Eben. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre eine Finte.
Ach so.
Versteht ihr? Ja. Nein, versteht ihr nicht.
Wie steht's denn jetzt?
Horn 4, Pähler 2, Fiene 0.
Na, ich finde, wir sollten aufhören.
Warum haben wir Dennis Horn hierher gebeten? Das hätte ich jetzt gewonnen.
Dennis, danke, dass du vorbeigekommen bist und uns nochmal die letzten Minuten hier begleitet hast.
Ich komme vielleicht auch nächste Woche nochmal vorbei.
Du, ich komme auch das vorbei. Das wäre fein. Ja, komm ich auch vorbei.
Okay.
An welchem Ort?
Das gucken wir mal, denn das war tatsächlich eine Stunde Was mit Medien hier bei Deutschlandfunk Nova. Denn unsere, wie sagt man so schön, lineare Ausstrahlung ist zu Ende. Aber wir drei haben gesagt, wir machen als eigener Podcast weiter.
Genau. Ob das einer hören will oder nicht. Wir glauben allerdings, dass es jemand hören möchte und vor allem möchten wir es weitermachen.
Und das Spannende ist, wir wissen noch überhaupt nicht, wie es wird und werden in der nächsten Ausgabe erstmal darüber reden.
Wir haben es nämlich schon intern gemerkt und haben gesagt, ey, das ist so interessant, das stoppen wir mal die Diskussion, das wollen wir mit euch zusammen machen. Wenn ihr Interesse dran habt, nächsten Donnerstagabend auf wasmitmedien.de gibt es die erste eigenständige Podcast-Folge.
Gibt es die wirklich schon Donnerstagabend? Versprichst du da nicht zu viel?
Ja.
Okay,
verspreche ich ja nicht zu viel.
Definitiv.
Ja. Achso, blöd gefragt. Ne? Ja, aber egal. Das werden wir beibehalten, diese Fragetechnik.
Und da werden wir dann einen Workshop, also wir sind Workshop-Gäste.
Ja.
Und werden dann gemeinsam an dem neuen Was mit Medien arbeiten. Wenn ihr neugierig seid, begleitet uns, wir würden uns freuen. Hier ist dann auf einmal Platz für Neues bei Deutschlandfunk Nova, was es sein wird. Seid gespannt. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Danke zu sagen an das ganze Team hier bei Deutschlandfunk Nova. an die lieben Kolleginnen und Kollegen, an die Chefs, die uns hier unterstützt haben, mit denen wir auch viel Spaß hatten und ich glaube auch sehr schönes Programm die letzten 8 Jahre gemacht haben.
Das glaube ich auch. Haben wir noch wen vergessen? Außer all unsere Hörerinnen und Hörer natürlich, die uns natürlich alle weiterhören werden. Bestimmt.
Es sind alle erwähnt. Ich frosch im Hals schon.
Ach
danke.
Gott.
Punkt.
Wir dürfen uns ja nicht anfassen, sonst könnten wir jetzt hier quasi so Ringel reinmachen und selber noch danken.
Das ist gut, dass wir jetzt hier die Corona-Abstandsregeln halten. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank an alle. Das war eine Stunde was mit Medien. Und Medien gibt es natürlich hier in der Deutschlandradio-Familie auch trotzdem weiter. Laufend im Programm von Deutschlandfunk Nova. Bei den Kollegen vom Deutschlandfunk montags bis freitags gibt es Medias Res, immer um 15.35 Uhr. Und es gibt auch bei Deutschlandfunk Kultur Breitband, immer samstags um 13.05 Uhr. Wir hören uns auf wasmitmedien.de wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.